LaRue mit In for the Kill bei Flux FM. Die Morning Show am Nachmittag. Heute mit der neuen Ausgabe des Philosophie-Magazins. Und da haben wir euch hier den Chefredakteur zum einen eingeladen. Dr. Wolfram Eilenberger ist da. Und Dr. Catherine Humark. Ich darf aber Wolfram und Catherine sagen.
Ja.
Das erfüllt mich mit tiefer Freude. Und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt hier mit der neuen Ausgabe vorbeigekommen seid. Hallo und guten Tag.
Hi.
Hallo.
Hallo. Und da gucken wir gleich, wenn wir auf das Cover schauen, an ein stark gefülltes Schwimmbad. Die Leute ziehen ihre Bahn. Es gibt 4, 5 abgetrennte Bahnen, es ist sehr voll. Da sind die anderen ordentlich am Werke. Der Titel des Heftes auch Die Hölle, das sind die anderen? Fragezeichen. Es geht zu einem großen Teil im neuen Heft um diese lästigen anderen. Oder sind die dann doch gar nicht so lästig?
Na, zunächst einmal geht es um eine Erfahrung, die wir alle, glaube ich, täglich machen. Erstens, es gibt andere Menschen und zweitens, größtenteils nerven sie, stehen im Weg, verhindern den Zugang zu irgendetwas, was wir auch wollen. So dass wir uns gefragt haben, erstmal, welche Rolle hat der andere in meinem Leben und ist diese Rolle wirklich nur eine positive, wie wir uns immer so einreden? Oder ist es nicht sehr viel richtiger, erstmal zu denken, dass der andere eine Störung ist, etwas, das wir eigentlich gar nicht haben wollen? Und das ist die Ambivalenz im anderen. Einerseits können wir ohne andere Menschen nicht leben, andererseits haben wir doch oft die Erfahrung, dass gerade die anderen uns das Leben zur Hölle machen.
Ja, also wozu sind die anderen überhaupt eigentlich gut? Was soll ich denn mit denen?
Ja, und ich meine, es hat natürlich auch eine philosophische Dimension. Also mir geht das oft so, wenn ich im Zug nachts durch fremde Gegenden fahre und weiß, hier leben ganz viele andere, die ich gar nicht kenne. Die haben aber genau wie ich ein Leben mit Projekten. Und ich meine, diese Weitung hin auf dieses Fremde, also die Welt ist so voller mit 7 Milliarden von anderen, die genau wie ich ein Leben leben wollen und Projekte haben und Intentionen haben. Und das anzuerkennen, das übersteigt ja vollkommen meinen Verstand. Und das ist sozusagen dieses philosophische Rätsel auch. Wie komme ich denn überhaupt zu denen hin? Kann ich mich mit denen überhaupt verständigen? Und ich meine, gerade das Fremde, auch das bei uns ist, also es sind nicht nur im Schwimmbad die nervigen anderen, es ist ja auch in jeder Stadt die Nachbarn und so weiter. Also man hat ja an jeder Stelle mit anderen zu tun, zu denen man irgendwo hinkommen muss. Und das ist gar nicht so einfach. Wie komme ich eigentlich? Wie verständige ich mich mit denen?
Mhm. Sind denn andere Menschen als kulturell Fremde nicht sowieso erstmal eine Störung? Oder ist es vielleicht trotzdem gut, dann diese Störung auch um sich zu haben?
Naja, der andere wäre kein kulturell anderer, kein Fremder, wenn er nicht stören würde. Denn was ihn fremd macht, ist die Andersartigkeit seiner Gewohnheitsmuster. Der macht irgendetwas auf eine andere Weise, als ich es gewohnt bin. Und das ist meistens zunächst störend. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir in einer multikulturellen, in einer pluralen Gesellschaft leben, dann glaube ich, wird dieses Störungsproblem zunächst nicht stark genug betont. Mhm. Da wird gesagt, dass er ist eine Inspiration, von dem können wir lernen, zeigt uns eine neue Welt. Das stimmt zwar alles auch, aber zunächst einmal ist es eine Störung, die wir behandeln müssen. Und ich glaube, der philosophisch richtige Weg, über Andersheit nachzudenken, oder ein wichtiger Weg ist, zu fragen, warum brauche ich diese Störung in meinem Leben? Was bringt mir diese Störung? Und da könnte man zum ersten Mal sagen, eine Störung ist deswegen wichtig, weil sie mich über mich selbst etwas verstehen lässt. Die Störung wirft mich auf mein eigenes Sein zurück und lässt mich etwas über mich selbst erkennen.
Und wie habt ihr euch jetzt weiterhin diesem Thema genähert in dem aktuellen Heft? Was können wir da entdecken jetzt in der aktuellen Ausgabe gerade zu diesem Thema?
Ja, wir haben da eine längere Strecke eben, die sich genau dem widmet, wo wir auch von der westlichen Philosophie ausgehen, die eben eine starke Tendenz hat, den anderen gar nicht so ernst zu nehmen, sondern seit Descartes, also dieses rationalistische Ich, ne? Ich und sitze vor dem Feuer und denke, ich denke, also bin ich, und der andere kommt da gar nicht vor. Und wie kommt man dann überhaupt dahin? Und also haben wir einen längeren Text, der entwickelt, wie die Philosophie sich dann irgendwann doch besonnen hat, dass der andere vielleicht wichtig ist. Es gibt dann auch ein sehr interessantes Interview mit Eric Klinenberg, das ist ein New Yorker Soziologe, der sich mit Singles beschäftigt hat, also mit Leuten, die sehr bewusst nicht der Not wegen oder weil sie keinen Partner finden, sondern sehr bewusst, weil sie es einfach schöner finden, alleine leben. Und auch das ist ja richtig, also es gibt Vorteile, alles mit sich selber ausmachen zu können.
Ohne die anderen.
Ja, und natürlich geben Menschen jede Menge Geld dafür aus, das kommt in diesem Interview heraus. Es ist sehr teuer, alleine zu leben, es ist unwirtschaftlich, ja. Aber diesen Luxus, ohne andere zu leben, den gönnen sich auch in Berlin immer mehr Menschen.
Ja, und vor allen Dingen, also was wären so, also Alleinleben kostet eh dann mehr, weil man sich nicht teilt, weil auch ein Hotelzimmer, wenn man allein reist, teurer ist, oder wie, was für Single-Anschaffungen gibt es da?
Naja, also ich meine, es ist einfach alles, was man sonst teilt, muss man, und einmal kauft, muss man sozusagen für sich alleine kaufen, statt Also das heißt, für zwei Leute kommen eigentlich doppelte Kosten zusammen. Und es ist schon ein Phänomen, also Klinberg argumentiert sehr stark, das ist ein Phänomen der wirtschaftlich sozusagen, dieses wirtschaftlichen Wohlstandes ist, den wir haben, dass Leute sich das überhaupt leisten können, alleine zu leben. Und das überzeugt mich. Ich meine, ich kenne das auch, dass ich manchmal denke, wow, es wäre schön, mal alleine zu leben.
Um es mal auf Deutsch zu sagen.
Ja, also wenn wir in so einer Überflussgesellschaft leben, dann steigt auch die Single-Rate. Und der Gedanke, den Klinberg verfolgt, ist es wirklich angenehmer, alleine zu leben? Weil wenn es nicht angenehmer wäre, würden die Leute nicht so viel Geld dafür ausgeben. Und deswegen versucht er zu verstehen, warum ein Single-Leben unter Umständen ein reicher, ein sozial befriedigenderes, möglicherweise auch sexuell befriedigendes Leben sein könnte. Und der Single-Trend in den Großstädten weltweit, der ist eben ungebrochen. Und Berlin ist ja zum Beispiel auch die Single-Hauptstadt Europas. Also es gibt nirgendwo mehr Einzelhaushalte als in Berlin.
Und dann hören uns bestimmt jetzt viele Singles zu. Vielleicht ist das euer Magazin jetzt gerade, eure Ausgabe, um an folgenden Erkenntnissen reicher zu werden?
Das hoffe ich unbedingt.
Absolut.
Dann haben wir auch noch Gesine Schwan, da wollen wir später nochmal drauf eingehen. Was hat Frau Schwan hier zum Besten gegeben? Wozu? Was ist ihre?
Ja, wir haben da einfach diese grundsätzliche Frage gestellt. Sie ist im Dialog mit Armen Avanesyan, einem jungen Theoretiker, der sehr links orientiert ist. Und da geht es darum, sieht man den anderen erstmal als jemand, mit dem man sich verständigen und in den Dialog treten kann, oder muss man ihn eben immer auch kritisch sehen? Und die beiden haben sich eigentlich sehr schön darüber gestritten, weil Gesine Schwan wirklich noch in dieser sozusagen alteuropäischen deutschen Denktradition steht, dass es immer eine Möglichkeit des Dialogs gibt. Ich kann immer auf den anderen zugehen. Ich bin letztlich desselben, wir haben dieselbe Herkunft, mein Mitmensch ist mir nicht fremd, und darum habe ich immer eine Brücke zu ihm, selbst wenn er radikal anders ist und ganz komische Sachen sagt, wie zum Beispiel Herrn Putin im Moment. Und der Armen Avanesyan, der sagt dann dagegen, ja, aber wenn ich immer so tue, als könnte ich den anderen verstehen, dann komme ich vielleicht gar nicht auf die gesellschaftlich notwendige Kritik. Ich muss ja auch mal sagen, der ist mir fremd, was der macht, finde ich falsch, und ich muss das als anders so stehen lassen, um es auch kritisieren zu können. Mhm.
Alle, die Interesse daran haben, ihr Leben zu erneuern, für die ist vielleicht die aktuelle Ausgabe des Philosophie-Magazins etwas, denn man kann ja auch lesen auf dem Titelblatt, wir haben Angst vor dem guten Leben.
Ja, das ist ein Zitat von einem sehr einflussreichen, vielleicht dem weltweit einflussreichsten Moralphilosophen der Zeit, Michael J. Sandel. Und er beklagt, dass wir in der Politik die ethischen Fragen nicht mehr stellen und dass die Gesellschaft sich nicht mehr traut, die moralisch wichtigen Fragen zu stellen, insbesondere wenn es darum geht, was man für Geld nicht kaufen kann. Er hat ein Buch geschrieben, das lautet, was man für Geld nicht kaufen kann. Und da geht es darum, welche sozialen Dienste, welche gesellschaftlichen Leistungen sollten eigentlich nicht dieser Finanzlogik unterworfen sein. Und Michael J. Sandel glaubt, dass wir in der westlichen Welt diese Frage nicht mehr stellen, weil wir Angst davor hätten, was sie mit unserer Gesellschaft täte.
Wir gehen gleich weiter ins Detail. Nach der nächsten Musik sind wir wieder zurück mit der aktuellen Ausgabe des Philosophie-Magazins Echo Me, The Only One. Bis gleich. Echo Me in der Morning Show. Am Nachmittag, am Montagnachmittag bei Flux FM. Das neue Philosophie-Magazin ist draußen. Wir haben uns zwei Menschen eingeladen, die da ordentlich Input geliefert haben. Zum einen der Chefredakteur Wolfram Eilenberger, und aus der Redaktion ist auch noch Catherine Newmark dazugestoßen. In der Mitte des Heftes finden wir ein kleines Heftchen, die Nummer 21. Ihr habt euch diesmal Voltaire gewidmet, Voltaire und der Toleranz. Das sind Originaltexte. Was ist das Ansinnen hinter dem Abdrucken eines solchen kleinen Heftchens?
Nun, dieses Heft ist natürlich einfach auch immer so eine Art von Service, dass man mal einen Klassiker reinliest, und ich in dem Moment ist natürlich Voltaire und diese Toleranzschrift aus dem 18. Jahrhundert wahnsinnig aktuell. Da haben nach den Anschlägen in Paris, wo die Frage nach religiöser Toleranz natürlich wieder wahnsinnig auf dem Tapet war, war es für uns irgendwie auch klar, dass man auf Voltaire nochmal zurückgreifen kann. Und was wirklich interessant ist an Voltaire, der die Frage nach der Toleranz bespricht anhand vom katholischen Fanatismus seiner Zeit. Für ihn ist der Islam eigentlich die tolerante Religion. Also das Problem, was er hat, sind die Katholiken, die in Frankreich gegen die Protestanten hetzen. Und sein Punkt ist, dass Toleranz eben auch was durchaus, was ziemlich Robustes ist. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns alle mögen und Friede vor der Eierkuchen, sondern es geht darum, wirklich auch mit Impf gegen die Intoleranten vorzugehen. Also dass man tatsächlich, also das ist so ein bisschen die Umkehrung der Denkfigur. Wir denken Toleranz ja oft so als was Nettes. Toleranz ist eine radikale Position, wo man eben sagt, bis hierhin und nicht weiter. hier müsst ihr aufhören. Und das ist irgendwie eigenartig aktuell, wenn man das wieder liest.
Jetzt gerade mit der Charlie Hebdo-Karikatur, da kann man sagen, einerseits ist es die Markierung der Grenze, das lassen wir uns bieten, aber dieses Tabu lassen wir uns nicht bieten, wir bilden ab, was wir wollen. Und andererseits könnte man von muslimischer Seite sagen, nein, das ist unsere Toleranzgrenze, wir lassen uns zwar einiges gefallen, aber irgendwo hört für uns als gläubige Menschen auch der Spaß auf. Und genau diese Grenze auszuhandeln, das ist ein Prozess, in dem jede Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt steht.
Dann widmet ihr euch einem anderen Thema, Unternehmen und Sterblichkeit, Reportage aus dem Silicon Valley. Was ist da genau vonstatten gegangen?
Ein Redakteur von uns, Alexandre Lacroix, ist nach Kalifornien gefahren und hat dort die neuen Tendenzen und Entwicklungen im Bereich von Google und anderen digitalen Firmen untersucht. Und zwar nicht in Bezug auf unser digitales Leben, sondern auf den Bezug der Gesundheitspolitik und dem Bestreben insbesondere von Google, jetzt den Gesundheitsmarkt zu erobern. Und das Ziel dieser Utopisten, zu denen auch Herr Kurzweil gehört und einige andere, die Alexandre besucht hat, ist eben nicht nur, unsere Daten so weit zu erfassen, dass unser Leben optimiert wird, sondern sie träumen tatsächlich von einer Art Unsterblichkeit, die über eine Digitalisierung unseres Bewusstseins läuft.
Ist das schon Größenwahn?
Das ist zumindest Utopismus und man weiß auch gar nicht, wie philosophisch fundiert dieser Traum ist. Also es ist völlig unklar, was Bewusstsein ist, deswegen ist es auch unklar, ob man es digitalisieren kann. Aber es ist eine Reise in die Zukunft.
Und man muss dazu sagen, eine positive Reise und ein sehr eindrücklicher Befund. Also ein Interviewpartner sagt dann auch, ihr Europäer, ihr habt ja keine positiven Zukunftsvisionen mehr. Und wir haben zumindest, okay, das sind jetzt Nerds im Silicon Valley, aber sie haben eine positive Zukunftsvision. Sie lassen sich einfrieren, sie versuchen ihr Hirn auf digitalen Festplatten zu speichern, weil sie denken, dass sie damit unsterblich werden. Und sie sind total optimistisch und total begeistert davon. Und dieser Optimismus, das hat irgendwie was Nettes.
Ja, und eben das der Artikel heißt eben auch Unternehmen und Sterblichkeit, weil es auch natürlich kommerzielle Interessen sind, die dieses Streben nach Unsterblichkeit antreiben. Und da ist auch eine Kippfigur, wird vielleicht Unsterblichkeit etwas sein, dass sich nur wenige leisten können und die meisten anderen, die es sich nicht leisten können, die müssen dann eben sterben. Das ist vielleicht eine Welt, auf die wir in 100 Jahren zusteuern.
Der Zahnersatz der Zukunft.
Dann kommen wir nochmal zu den Menschen, die für eine gewisse Zeit nicht sehr viel im Kühlschrank stehen haben, nämlich zu denen, die fasten, die sich fest vorgenommen haben zu fasten. Und da lautet es bei euch im Heft, warum fasten von der Ekstase des Verzichts? Ich habe auch kürzlich gelesen von einer Frau, die sagte, ich kam mir selber beim Fasten als Geschenk vor. Was treibt die Menschen zum Fasten an?
Na, zunächst einmal ist es ja fast unsinniges Gebot, du sollst nicht essen, man entzieht die Existenz der eigenen Grundlage, die Grundlage der eigenen Existenz. Andererseits ist das derzeit ein Riesentrend. Menschen wollen bewusster leben, sie wollen bewusster steuern, was sie zu sich nehmen. Und früher war Fasten etwas religiös Gebundenes und heute ist es eher eine Art Lebensästhetik, bei der es darum geht, sich selber anders und bewusster zu spüren.
Und natürlich, wobei es gibt auch weiterhin religiöse Motivation. Also wir haben in dem Heft natürlich durchaus auch Leute, die aus religiösen Gründen fasten. Es gibt Leute, die fasten schlicht einfach, um Diät zu machen, um einmal im Jahr mal nicht so viel Schokolade zu essen und so viel Wein zu trinken. Aber es gibt natürlich so den New Ager, der, wie Wolfram sagt, tendenziell auf ein höheres Bewusstsein abzielt seiner selbst, wenn er mal nicht so mit Essen beschäftigt ist.
Und diese Erneuerung der Erfahrung der Welt und auch des eigenen Leibes, das ist natürlich auch etwas, was Philosophen immer im Fasten gesucht haben. Und diese Bewegung, was tut Fasten mit meinem Denken, was tut es mit meinem Selbstverhältnis, das wird im Artikel sehr ausführlich und sehr tief besprochen. Und jeder, der noch nicht fastet, der könnte vielleicht auf den Gedanken kommen, naja, wäre doch mal was für mich.
Ist es denn eher ein Trend auch in der heutigen Zeit, wenn man sagt, wir machen immer mehr in immer weniger Zeit, wir sind die Multitasker und brauchen so kurz vorm Burnout, ziehen wir den Stecker und dann sagen wir, oh, weißt du was, und jetzt könnt ihr mich alle mal und jetzt faste ich auch noch, ich reinige mich und mache mich frei von allem, was mich belastet.
Ja, ich glaube, das ist immer, auch beim religiösen Fasten ist das ja ein großes Motiv, dass man aus dem Alltag rausgeht, also diese außerhalb des Normalen stehende Zeit, und ich meine auch bei diesem ganzen Heilfasten und so weiter geht es wahnsinnig stark darum, dass man sich Zeit nimmt. Man darf ja dabei wirklich wenig anderes tun. Man muss spazieren, man muss ausruhen, man muss bewusst sein und sich wirklich mal rausnehmen. Und in dem Sinne hat das natürlich auch, also da verstehe ich auch gut, dass viele Leute das sehr heilsam finden.
Aber es zeigt natürlich auch, dass unser jetzt großstädtisches Hipstertum, das ständig überreizt und überstresst ist, das ist gar keine neue Erfahrung. Also den Ramadan gibt es auch schon seit mehr als 1000 Jahren und die christliche Fastenzeit. Das heißt, das Bewusstsein, dass man mal Pause macht und sich aus allen Dingen herausnimmt, das ist ein grundmenschliches und das ist gar nicht für unsere Kultur, sondern für jede Kultur kennzeichnet.
Aber falls ihr den Gedanken letztens hattet, ach, vielleicht will ich auch mal fasten, ihr könnt euch auf jeden Fall hier detaillierter einlesen, warum eigentlich fasten. Vielleicht ist es nichts für euch, vielleicht kommt ihr auf den Geschmack in diesem Zusammenhang. Vielleicht nicht gerade die richtige Frage, aber... Das aktuelle Philosophie-Magazin ist draußen. Die Hölle, das sind die anderen. So die große Titelfrage. Und wenn ihr sagt, das möchte ich gern zu Hause liegen haben, haben wir netterweise Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen. 030 2000 9000, 030 2000 9000 jetzt anrufen und die von uns bekommen. Und ja, wer weiteren Interesse daran hat, sein Leben zu erneuern, einfach mal andere Perspektiven zu entdecken, dem sei dieses Magazin empfohlen. Bei uns waren zu Besuch der Chefredakteur Wolfram Eilenberger und Catherine Newmark. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Nicht wahr?
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Und ja, ihr erzählt mir dann, wie es mit eurer Fastkur gelaufen ist.
Die Leser, das sind die anderen, wollte ich noch sagen.